Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Spätestens mit dem Terror am 7. Oktober 2023, mit dem Krieg Israels gegen die Hamas. Spätestens damit ist ja der alte Antisemitismus endgültig wieder aus der Deckung gekommen, auch in Deutschland. Und seither sind viele Bücher zum Thema erschienen, neue Bücher, aber auch Neuauflagen. Ein paar davon habe ich herausgesucht für unser Sachbuchmagazin. Zum Beispiel das neue Buch von Michel Friedmann über Judenhass. Und ein Buch über das Jahr 1948, also das Gründungsjahr Israels und den ersten arabisch-israelischen Krieg. Und einen Text von Adorno aus dem Jahr 1962, Titel »Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute«. Da hat Jan-Philipp Remzmar das Nachwort zur Neuauflage geschrieben. Und was dieses »Heute« von 1962 mit dem »Heute« 2024 zu tun hat, das will ich ihn gleich fragen. Die Lesart, unser Sachbuchmagazin, herzlich willkommen. Die Geheimnislosigkeit des Antisemitismus ist sein anhaltendes Karrieremodell. Das ist ein Satz, den hat Jan-Philipp Remzmar geschrieben, und zwar in seinem aktuellen Nachwort zu Adorno, zur Bekämpfung des Antisemitismus heute. Guten Tag, Herr Remzmar.
Guten Tag.
Ja, Sie sind Literaturwissenschaftler mit einem streng sozialwissenschaftlichen Blick, würde ich mal sagen, und Sie betonen in Ihrem Nachwort, dass man bitteschön Texte von Soziologen nicht als Erklärungen lesen solle und dass auch Adorno den Antisemitismus nicht erklärt, weil, Sie schreiben, hinter dem Wunsch nach Erklärung stehe auch häufig der Wunsch nach einer falschen Beruhigung. Verstehe ich das richtig?
Das ist richtig. Es gibt ja häufig diese Frage auch in Nachrichtensendungen oder so an die Experten. Wie erklären Sie das und das? Und dabei bleibt offen, was man eigentlich meint, wenn man etwas erklärt haben möchte. Nur, dass wenn jemand etwas Erklärung nennt, man sich hinterher ein bisschen erleichtert zurücksetzen kann und sagt, ach, so ist das. Diese Art Beruhigung ist ja aber eine trügerische Beruhigung. Es ist ja nicht irgendetwas Rätselhaftes, was einen beunruhigt, sondern Tatsachen, die man schlecht findet und gegen die man vielleicht etwas unternehmen möchte oder sonst etwas. Aber Rätsel gibt es eigentlich in den Sozialwissenschaften nicht. Und die Idee, dass immer hinter irgendetwas etwas anderes steckt, was man nur aufdecken müsste, das ist eine eher märchenhafte Vorstellung.
Ist das auch schon Teil der Erklärung, warum Sie diesen Satz geschrieben haben über die Geheimnislosigkeit des Antisemitismus?
Ein bisschen ja. Also ich bemühe mich, nicht auf irgendetwas zu rekurrieren, was so in der Geschichte des Theoretisierens über den Antisemitismus immer wieder diskutiert worden ist. Wo hat es denn angefangen? Was ist die Grundursache? Was müssen wir aufdecken? Und wenn wir das aufgedeckt haben, dann wissen wir Bescheid. Nein, das ist etwas, was sich schon seit Jahrhunderten, das ist eine europäische Obsession, dieser Antisemitismus, der sich über die ganze Welt verbreitet hat. Und wer in den jahrhundertelangen Chor der Antisemiten einstimmt, der macht mit bei einer erfolgreichen Pflege eines Ressentiments. Und da fühlt er sich wohl. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wenn jemand eine solche Option im Leben wählt, dann tut er das, weil ihm das gefällt, weil er sich da wohlfühlt, weil er sich da aufgehoben fühlt. Und was anderes kann man dazu gar nicht sagen.
Gucken wir mal genauer auf diesen Vortrag von Adorno zur Bekämpfung des Antisemitismus heute. Dieses Heute ist ja nicht 2024, es ist 1962. Und Sie schreiben auch, man muss das vor allem erstmal als Zeitdokument lesen. Also was ist denn der historische Kontext? Wann und wie und warum ist dieser Vortrag entstanden?
Der Kontext ist, dass Ende 1959 und dann bis das Jahr 1960, 61 hinein, es eine antisemitische Welle in der Bundesrepublik gab. Friedhofsschändungen, Schmierereien an Synagogen und überhaupt irgendwo an Wänden mit antisemitischen, antijüdischen Parolen. Das traf die Öffentlichkeit vergleichsweise unvorbereitet. Es gab auch keinen wirklich bestimmbaren Anlass. Plötzlich war das da. Man hatte allgemein gehofft, nach 1945, nach der dort einsetzenden Tabuisierung des öffentlichen Äußern antisemitischer Ressentiments, wäre man das Problem gewissermaßen los. Aber man war es nicht los. Und da hat dann eine Konferenz Adorno als Vortragenden eingeladen. Er hat dieser Einladung etwas zögernd zugestimmt, genauso wie er etwas zögernd der Veröffentlichung des Vortrages zugestimmt hatte, weil er wusste, dass er sich diesem Thema nur sehr vorläufig und tastend würde nähern können und die Antworten, die das Frankfurter Institut für Sozialforschung so in den 40er Jahren gefunden hatte, nicht mehr ganz hinreichen, um auch den Antisemitismus nach 1945 zu erklären. Aber es ist ein interessantes Dokument, weil es dieses Tastende, das ein wenig überfordernd sein vom Phänomen selber, gut abbildet und damit vielleicht aktuell ist, weil wir ja auch ein bisschen überfordert sind von dieser Welle des Antisemitismus.
Bevor wir auf die Gegenwart kommen, will ich noch kurz in der damaligen Zeit bleiben, weil dieses Zögern, dieses Tasten von Adorno, das könnte vielleicht damit zu tun haben, na, ich sag mal frech, dass er eigentlich auf die falsche Konferenz eingeladen worden ist, ne? Es war eine Pädagogenkonferenz und das Oberthema Erziehung vorurteilsfreier Menschen. Und jetzt wird in diesem Vortrag deutlich, auch ihrem Nachwort, naja, weder fand Adorno, dass das Vorurteil überhaupt eine passende Kategorie für Antisemitismus ist, noch konnte er irgendwie pädagogische Vorschläge machen, wie man dagegen pädagogisch vorgehen kann.
Sie haben recht. Auf beides konnte Adorno keine Antwort geben, weil er der vollkommen richtigen Überzeugung war, die Frage ist falsch gestellt. Der Antisemitismus ist kein Vorurteil, sondern er hat mal gesagt, der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Also das, was man sich so hinter vorgehaltener Hand als Wahrheit weitererzählt, nicht ein Vorurteil, was korrigiert werden kann, indem man sich die Wirklichkeit richtig anschaut, sondern etwas, was befriedigt, wenn man es weiter tuschelt und mit den Augen zwinkert. Verschafft also eine emotionelle Befriedigung, die mit einer Wirklichkeitswahrnehmung, die man korrigieren könnte, überhaupt nichts zu tun hat. Und bei der Pädagogik war er schon deshalb skeptisch, weil wenn es sich um Dispositionen zu so einer antisemitischen oder ressentimentgeladenen Haltung handelt. Er meinte, dass das viel früher beginnt als in der Schule oder im Kindergarten und vor allen Dingen an einem anderen Ort, nämlich dem Elternhaus. Und wie soll man da hineinwirken?
Dieses Gerücht über die Juden, oder er nennt das auch an einer Stelle dieses Gestus des Augenzwinkerns, dass man also nur sowas andeuten muss und dann ist eigentlich schon die Voraussetzung da, diese Bereitschaft, noch die gröbste und brutalste Lüge zu glauben. Diese rhetorische Figur, die beschreibt er auch einmal als, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und da zitieren sie einen Satz von 1951, nämlich die Behauptung, dass Juden zu Osterfeiern arische Kinder schlachteten, das könne man doch gar nicht aus der Luft greifen. Also da wird die komplett idiotische Aussage sich selbst zur Begründung. Und damit sind wir jetzt dann doch in der Gegenwart, oder? Diesen Vorwurf des jüdischen Kindermords, den wir auch im aktuellen Krieg wieder beobachten.
Ja, dieses hat eine frappierende und schauerliche Kontinuität. Da kann man sehen, wie sich der Antisemitismus in seinen Vorstellungen, Fantasien der Leute, in den Obsessionen aus der eigenen Geschichte speist. Man redet immer wieder dasselbe, ein bisschen modern drapiert, ein bisschen wechseln die Schauplätze, ein bisschen wechseln die Akteure. Es ist nicht mehr der finstere Kaftan tragende Jude, sondern es ist jetzt der Israeli mit dem Davidstern auf dem Helm. Aber sie tun dasselbe, sie töten Babys. Und wenn man das behauptet, trifft das augenscheinlich auf die Bereitschaft, ja sicher, ganz genau darum geht es. Und im Hintergrund schwingt, das sagen wir doch schon seit Jahrtausenden. Das ist kein bewusster Vorgang. Wer in einer bestimmten Weise das israelische Militär oder die israelische Politik kritisiert, ich sage bewusst in einer bestimmten Weise kritisiert, der sagt das ja nicht im Bewusstsein dessen, dass er da in dieser Tradition mitschwingt. Aber er tut es, auch wenn er es nicht weiß.
Wenn man dagegen jetzt angehen will und Adorno zu dem Schluss kommt, dass da so pädagogische Rezepte eigentlich nicht helfen, weil man schon viel früher ansetzen müsste. Dieses Frühjahr ist ja bei den meisten Menschen dann schon vorbei. Und er hat gleichzeitig diesen Hinweis, dass man autoritär Gesinnten gegenüber eigentlich nicht mit einem ja unautoritären Gestus auftreten solle. Also nicht irgendwie erklären und überzeugen, sondern eher, ja, was schließen Sie daraus? Klare Kante zeigen, nicht erklären, ja, sondern Anzeige erstatten? Oder was ist denn die Lehre aus Adornos Vortrag?
Adornos eigene Lehre, die er da ja vorträgt, ist, dass er kommt aus einem Hotel und hört, wie sich Taxichauffeure augenscheinlich mit antisemitischen Parolen verständigen. Und später unterhält er sich mit einem von denen und fragt ihn ein bisschen aus. Und der sagt dann, ach, das müssen Sie nicht so ernst nehmen. Wir sagen alles, was gerade so täglich aktuell ist. Mal sind wir Antikommunisten, mal sind wir Anti-Amerikaner, mal sind wir gegen die Juden. Das ist nicht so wichtig. Und seine andere Reaktion ist aber, dass er zur Polizei geht und sagt, das und das habe ich hier gehört und kümmern Sie sich darum. Und das ist letztlich, wenn man denn Botschaften haben will, wenn bestimmte Obsessionen politische Rhetorik werden, dann kann man nicht mit freundlichen Diskussionen darauf antworten, sondern man muss sehen, wo das die Grenzen des Strafrechts berührt. Und dann ist die Polizei und die Staatsanwaltschaft die richtige Adresse und nicht das Schullesebuch.
Das heißt, im Jahr 2024 deuten Sie das so, dass wenn Zustimmungswerte zu rechtsextremen Positionen immer weiter ansteigen, dass dieses den Sorgen der Menschen zuhören, dass das definitiv der falsche Weg ist und das Strafrecht der richtige Weg?
Die Sorgen sind ja nicht das Problem. Die Sorgen der Leute sind nicht das Problem, weil der Antisemitismus nicht die Antwort auf irgendwelche Sorgen ist, sondern das Bedienen und das Befriedigen vom Wunsch nach Brutalität, Gemeinheit und Ressentiment. Und dem ist nur mit Intoleranz und Verachtung zu begegnen.
Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute. Das ist ein Vortrag von Adorno aus dem Jahr 1962, jetzt frisch aufgelegt bei Surkamp für 10 Euro. Und das Nachwort dazu, das hat Jan-Philipp Rehnsma geschrieben und mit ihm habe ich gerade gesprochen. Herr Rehnsma, ich danke Ihnen sehr für den Besuch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Das Gedenken an den Holocaust, dieses Nie wieder, das hat in Deutschland eine lange Tradition. Wobei, das ist eine Tradition, die gerade manchen Juden suspekt ist. Prominenter Vertreter dieses Unwohlseins ist der Berliner Schriftsteller Max Zscholle, geboren 1987. Sein Buch dazu, aus dem letzten Jahr, das trägt den sprechenden Titel Versöhnungstheater. Jetzt könnte man uns hier in der Lesart auch vorwerfen, dass wir ein Versöhnungstheater spielen, wenn ich pünktlich zum Holocaust-Gedenktag Bücher über Antisemitismus ausgewählt habe. Aber in diesem Jahr ist alles anders, weil diese Inszenierung des Nie wieder ohnehin längst abgesetzt ist. Schlüsseldatum, der 7. Oktober 2023, der Terror der Hamas in Israel. Auf der Frankfurter Buchmesse, das war genau 2 Wochen nach diesem Tag des Terrors, da habe ich mit dem Philosophen und Publizisten Michel Friedmann darüber gesprochen. Über Deutschland und über den Antisemitismus, der ja nie weg war und der aber trotzdem sofort vor allem Muslimen und Palästinensern zugerechnet worden ist. Sie erinnern sich bestimmt an diese Rede vom importierten Antisemitismus. Michel Friedmann, der hat dann aber zu mir gesagt, ja, es gibt ein Problem mit aufgehetzten islamistischen Muslimen in Deutschland. Das sei auch durchaus ein neues Problem, aber...
Also es ist ein neues Problem, ja, aber es ist ein additives Problem. Und es ist noch ein Problem in den letzten Jahren und bereits jetzt wieder sehr stark am Kommen. Das ist der linksextremistische Antisemitismus. Der ist auch gekoppelt, dass Israel ein Kolonialstaat sei, der andere kolonialisiert und vor allen Dingen, dass er ein Ersatzstaat für Amerika ist. Alle drei zusammen haben dasselbe Ziel, nämlich den Hass auf Juden bis zu deren Tötung umzusetzen. Aber ich würde davor warnen, dass wir uns jetzt instrumentalisieren lassen von den Rechtsextremen, die uns ja auch sagen, wir waren immer schon gegen Fremde und Ausländer und Muslime und wir sind doch eigentlich die, die den Juden helfen, das ist nichts anderes als das Instrumentalisieren einer Situation und von mir aus klar formuliert. Ich habe kein Problem mit Muslimen. Ich habe ein Problem mit Muslimen, die extremistisch sind und Gewalt ausüben. Und das ist ein großer Unterschied. Und deswegen jetzt alle Muslime haftbar zu machen, ist ein sehr unmenschlicher und intoleranter Sprung, meine Damen und Herren.
Und ich muss sagen, das hat mich beeindruckt, dass Michel Friedmann, dessen gesamte Familie von den Nationalsozialisten ermordet worden ist, nur Mutter, Vater und Großmutter haben den Holocaust überlebt, dass Michel Friedmann also auch angesichts dieses Terrors so solidarisch die Hand ausstreckt und sich dem Hass verweigert. Michel Friedmann hat seine Gedanken aus dem Herbst in ein schmales Buch gepackt und das erscheint in wenigen Tagen. Judenhass. Der 7. Oktober, da steht auch im Untertitel. Es ist aber trotzdem kein Buch über Nahost, sondern ein Buch über die Folgen in Deutschland. Eine klare Absage an jene, die meinen, ihn als Juden für ihren Hass auf Muslime vereinnahmen zu können. Verbinden statt trennen scheint sein Motto zu sein. Zumindest lese ich sein Buch so. Und ich habe mich da gleich gefragt, wie liest das beispielsweise eine junge Muslimin? Ich versuche ja hier normalerweise nicht, Menschen in Schubladen zu setzen, also jemanden aufgrund von Religion oder Zugehörigkeit zu einer Gruppe auf eine bestimmte Frage festzulegen. Heute habe ich dann aber doch gedacht, vielleicht starten wir mal in der Schublade, um dann die Schubladen auch wieder zu schließen. Und ich habe deshalb Yasamin Ulfert gefragt. Yasamin Ulfert ist Wissenschaftlerin, sie unterrichtet an der Uni Duisburg-Essen britische Literatur, sie forscht zu Postcolonial Studies und sie ist auch regelmäßig als Autorin hier im Deutschlandfunk Kultur zu hören und daher kennen wir uns lose. Hallo Frau Ulfert, grüße Sie.
Hallo.
Ja, gucken wir uns doch erstmal an, was das eigentlich für ein Buch ist von Michel Friedmann. Es ist sehr schlank, 100 Seiten nur. Und was mir da gleich als erstes aufgefallen ist, einige der Kapitel sind als Briefe formuliert. Was sind denn das für Briefe? Wem schreibt Michel Friedmann Briefe?
Ganz genau. Also die Briefform macht das Buch natürlich sehr, sehr persönlich. Ja? Und er schreibt dabei sehr unterschiedliche Briefe. So schreibt er solidarische, eher mitfühlende, teilweise auch traurige Briefe an andere Jüdinnen und Juden und an seine Söhne. Er schreibt eher appellierende Briefe an die Politik, an eine Gruppe, die er Christen nennt und dann auch an diejenigen, die er die Gleichgültigen nennt. Und er schreibt einen verständlicherweise relativ wütenden, aber auch, würde ich sagen, ironisch bevormundenden Brief an einen Antisemiten. Das ist also alles da drin versammelt.
Gibt es irgendwie so eine Grundhaltung, aus der heraus diese Briefe geschrieben sind, das ganze Buch geschrieben ist? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Sie hatten ja schon gesagt, dass es den Untertitel 7. Oktober 23 trägt und sich damit ganz eindeutig auf den Terroranschlag der Hamas bezieht. Aber es geht im Buch gar nicht um das, was in Israel oder im Gazastreifen jetzt passiert, sondern wie wir hier in Deutschland darauf reagieren. Und dabei auch nicht so sehr um die Medienberichterstattung oder politische Solidarität, sondern um alten und neuen Antisemitismus auf Deutschlands Straßen, würde ich sagen. Also führt Friedmann zum Beispiel an, dass er nicht versteht, wie man zum Beispiel auf der einen Seite von Israel-Kritik sprechen kann, dann aber einfache jüdische Synagogen oder Gemeindehäuser angreift. Und solche Beispiele gibt er häufig. Im Endeffekt würde ich sagen, geht es aber um das große Thema Antisemitismus und Ausgrenzung insgesamt. Er erzählt viel aus seinem Leben, beschreibt Ausgrenzungserfahrungen, die er aber auch schon lange vor dem 7. Oktober und auch lange vor der Geflüchtetenkrise im Jahr 2015 erlebt hat, die sich eigentlich durch sein gesamtes Leben ziehen.
Diese Erlebnisse von Ausgrenzung, von Hass, von Fremdgemachtwerden, das sind ja auch sehr, sehr universale Erlebnisse. Er hat ja auch das Buch vor ein paar Jahren geschrieben, Fremd. Da ging es ihm darum, dass das gar nicht was spezifisch Antijüdisches ist. Wie sehr deckt sich das, was Michel Friedmann da aus jüdischer Perspektive beschreibt, denn zum Beispiel mit Ihrem Erleben aus muslimischer Perspektive?
Das ist tatsächlich sehr interessant, weil es da viele Parallelen gibt. Ja. Friedmann schreibt über offensichtliche Judenfeindlichkeit, die ihm begegnet. Das kennt man natürlich auch als Minderheit auf deutschen Straßen leider. Aber er schreibt auch über versteckten Antisemitismus, der manchmal zum Beispiel in Lob verpackt wird. Da gibt es eine Geschichte von einem vermeintlichen Kompliment eines Geschäftspartners seinem Vater gegenüber, der ihm bestätigt, sehr schlau zu sein, weil Juden eben sehr geschäftstüchtig wären. Da wird also aus etwas, das wie in Lob klingt, eigentlich die Anklage, dass man etwas ja nur könne, weil man zu einer privilegierten Gruppe gehöre. Und das kenne ich tatsächlich auch aus dem eigenen Leben, dass man für Dinge gelobt wird, die ihr Moslems in Anführungszeichen ja sehr gut könnt. Und damit wird man dann zum Andersartigen erklärt. Aber auch diese Solidarisierungsversuche der Rechten mit der eigenen Minderheitengruppe, um gegen andere Minderheiten zu kämpfen, beschreibt Friedmann. Er erteilt da zum Beispiel der vermeintlichen Solidarität der AfD eine klare Absage, weil er sie eben durchschaut. Er sagt eindeutig, ihr wollt mich nicht schützen als Juden, ihr wollt mich nur als Feigenblatt für euren Rassismus gegenüber Muslimen. Und auch das kenne ich aus dem eigenen Leben, das ist ganz spannend. Rechtsextreme versuchen das nämlich immer wieder, dass sie sich versuchen anzubiedern, weil sie davon ausgehen, dass wir Muslime als Gruppe, in Anführungszeichen, ja eh alle antisemitisch sind. Und da könne man sich ja dann quasi gegen einen vermeintlich gemeinsamen Feind zusammenschließen. Das scheint also tatsächlich ein Muster zu sein, das sich da so ein bisschen durchzieht und das man sehr schön erkennen kann in dem Buch.
Hm. Als ich Sie gefragt habe, ob Sie mit mir über dieses Buch sprechen wollen, da habe ich Ihnen ja auch erzählt, dass es mich mit, ehrlich gesagt, ziemlich viel Sorge erfüllt, wie oft Menschen, die sich gegen Rassismus engagieren und Menschen, die gegen Antisemitismus kämpfen, das nicht Hand in Hand tun, obwohl es ja eigentlich so naheliegend scheint, sondern eher gegeneinander. Das lässt sich natürlich auf ein paar Buchseiten nicht auflösen. Vielleicht stimmen Sie ihm ja auch nicht in jedem Punkt zu, dem Michel Friedmann, aber wenn Sie Gedanken in diesem Buch finden, die für einen echten Zusammenhalt wären hilfreich, was wäre das?
Also ich habe das Buch jetzt nicht als Anleitung gelesen, wie Zusammenleben funktionieren kann. Mhm. Er gibt also nicht wirklich Tipps, aber ich glaube, das will er auch gar nicht. Was ich bemerkenswert fand und was ich finde alleine schon hilft, ist, dass Friedmann diese Gedanken überhaupt zu Papier bringt. Dass er also zeigt, wie der Angriff vom 7. Oktober ja von vielen Seiten genutzt wird, um die Gesellschaft zu spalten. Und dass er da einfach dann sich hinstellt und sagt, ja, aber nicht mit mir. Ich durchschaue, was er da macht und ich mache da nicht mit. Das ist im Prinzip ja einfach nur ein Sprechakt oder ein Schreibakt, der aber so einfach gar nicht ist. Das heißt, er verzichtet bewusst auf etwas, was ich vergiftete Solidarität nennen würde. Und diese Art der Absage an Spalter, insbesondere an Rechtsextreme, ist schon sehr viel wert. Die würden nämlich sehr davon profitieren, wenn sich ihre großen, ich nenne es mal Feindesgruppen, also Juden, Muslime, Minderheiten, Linke, aber auch generell Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, wenn die sich gegenseitig bekämpfen. Und das ist eben was, wo sich Friedmann dann dagegen stellt. Man könnte sagen, okay, ist ja selbstverständlich, aber das ist es halt eben nicht, vor allen Dingen nicht mit so einer Deutlichkeit. Friedmann haut einfach da auf den Tisch und sagt, ja, so geht es aber nicht. Und das, finde ich, das hilft schon, also dass es da einfach mal steht.
Das sagt die Literaturwissenschaftlerin Yasamin Ulfat im Interview im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir haben über Zusammenhalt gegen den Hass gesprochen und über das neue Buch des Philosophen und Publizisten Michel Friedmann. Judenhass, 7. Oktober 2023, so heißt das. Das kostet 12 Euro im Berlin Verlag. Das Buch erscheint nächste Woche am Donnerstag. Bestellen können Sie es natürlich heute schon in Ihrer Buchhandlung.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
112 Tage. So viel Zeit ist vergangen seit dem Terror der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023. 112 Tage, an denen der neue Krieg wieder einmal zu einem furchtbaren Alltag geworden ist. Es ist nicht der erste Krieg und wir springen jetzt zurück. Wir springen zurück ins Jahr 1948. Das ist das Gründungsjahr des Staates Israel und es ist auch das Jahr des ersten Krieges. Das war damals kein Krieg gegen die Hamas, die ist ja erst 4 Jahrzehnte später entstanden, sondern der erste arabisch-israelische Krieg. So heißt dann auch das Buch des Historikers Benny Morris. 1948, der erste arabisch-israelische Krieg. Und meine Sachbuchkollegin Catherine Newmark hat dieses 600-Seiten-Werk gelesen. Hallo.
Hallo.
Natürlich brauchen historische Bücher nicht eine eigene Begründung für ihre Existenz, aber trotzdem habe ich mich natürlich gleich gefragt, warum kann es sinnvoll sein, dass wir jetzt im aktuellen Krieg in Nahost über den Krieg von 1948 reden?
Also ich finde es total sinnvoll und ich hatte tatsächlich auch das Bedürfnis, dieses Buch zu lesen, weil mir schien nach dem 7. Oktober irgendwie sehr eindeutig, dass sehr viele Leute sehr viel Meinung und sehr viel Emotionen haben zum Nahostkonflikt, aber es doch, und das fand ich dann auch teilweise erschreckend, wenn man Debatten zum Beispiel auf Twitter verfolgte, wie wenig Wissen darum da war, woher der kommt, was eigentlich die Entstehungsgeschichte von Israel und vom palästinensischen Flüchtlingsproblem ist, von der Hamas. Und da scheint mir so ein Buch, was tatsächlich auf epischer Breite die Geburt Israels und die Kämpfe darum ausbreitet, total wichtig. Es ist übrigens ein Buch von 2008, was aber erst jetzt ins Deutsch übersetzt wurde. Es kam jetzt gerade erst im Dezember raus.
1948 jetzt also. Ich habe gesagt, das Jahr der israelischen Staatsgründung, die Unabhängigkeitserklärung, die war ja am 14. Mai. Der Einmarsch der umliegenden arabischen Staaten direkt am Tag danach, am 15. Mai, das war dann dieser erste arabisch-israelische Krieg, der das Jahr geprägt hat. Wie erzählt denn Benny Morris dieses Jahr?
In jedem Detail, in jeder einzelnen Schlacht, Hügel für Hügel, Dorf um Dorf. Das ist das eine, also ausgesprochen detailliert. Gleichzeitig erzählt er auf diesen 600 Seiten tatsächlich nicht nur das Jahr 48 und den tatsächlichen Krieg, sondern eine sehr lange Vorgeschichte, wo er eben das Gebiet im 19. und frühen 20. Jahrhundert erklärt, die zunehmende jüdische Einwanderung zusätzlich zur bereits bestehenden jüdischen Bevölkerung, das Problem, ob man das Land aufteilen könne und solle, die verschiedenen Vorschläge und Debatten, die es darüber gibt. und dann eben den UN-Teilungsbeschluss am 25. November 1947, darauf den Bürgerkrieg, der darauf ausbricht, weil die arabische Seite sehr erbost ist und es dann eben sozusagen zum Gebietskämpfe kommt, die vor dem Abmarsch der Briten im Mai 48 schon beginnen. Und dann ist man schon ungefähr nach 200 Seiten, ist man dann endlich bei der panarabischen.
schon nach 200 Seiten.
Also dann ist man nach ungefähr 200 Seiten bei der panarabischen Invasion. Und dann geht es auch nochmal sehr detailliert um alle strategischen Hügelkuppen.
Okay, also ein sehr faktengesättigtes Buch. Jetzt haben wir vorhin gesagt, dass heute viele mehr Meinung als Ahnung haben. Was von diesen Fakten, kann man vielleicht an einem Beispiel sagen, sind denn wichtig, um dann das Verständnis doch zu verbessern?
Also was für mich auch wirklich neu und so nicht bekannt war, ist, wie divers und kompliziert die Interessensgemengelage in dem Gebiet in den 30er, 40ern ist. Also natürlich haben die Großmächte Interessen, die Briten und die Franzosen, die nach dem Untergang des Osmanischen Reiches das Gebiet übernommen haben. Sie kreieren arabische Staaten, die aber selber wiederum wild divergierende Interessen haben. Es gibt in vielen arabischen Staaten, nicht unbedingt in der Elite, aber sicherlich in der Bevölkerung, die auch angeheizt wird, einen Affekt gegenüber Juden in dem Gebiet, klassischen Antijudaismus. Es gibt aber auch sehr viel Misstrauen untereinander. So etwas wie die Frage palästinensischer Eigenstaatlichkeit ist ganz weit hinten in der Rangordnung. Sowohl Jordanien als auch Syrien als auch Ägypten sind vor allem an Gebietsgewinnen für sich selber interessiert. Der Teilungsplan ist auch gar nicht so klar, ob die arabischen Teile ein eigener Staat sein sollen oder Teil von Jordanien und Ägypten. Die arabischen Staaten sind in keiner Weise die Vertreter der palästinensischen Sache. Und das sieht man ja auch späterhin an ihrem Handeln. Das ist ein kompliziertes Verhältnis und das fängt schon früh an.
Heute sind die Emotionen ja auch deswegen häufig so groß, weil der Staat Israel sehr unterschiedlich gesehen wird. Entweder als Rettungsprojekt nach dem Holocaust oder als koloniales Vertreibungsprojekt gegenüber den Palästinensern. Versteht man denn nach Lektüre dieses Buches ein bisschen besser, wie so komplett gegensätzliche Erzählungen sich durchsetzen konnten?
Ja, das ist die Qualität des Buchs, weil es eben zeigt, wie diese Narrative entstehen, weil sie auch beide Berechtigungen haben. Also natürlich ist Israel ein Rettungsprojekt und der Eindruck des Holocausts ist auch ein wichtiger Eindruck, um überhaupt diesen UN-Plan durchzusetzen. Andererseits, es gibt eben diese Vertreibungen und Benny Morris verschweigt die nicht. Er ist auch Teil dieser israelischen Historiker, die eben sich dieser Frage wirklich ehrlich stellen. Er differenziert allerdings, er macht sehr klar, dass es nicht von Anfang an zionistische Politik ist, irgendwie alle Araber oder alle Palästinenser zu vertreiben, sondern dass es eben schon früh auch Ideen gab, wie man ethnisch etwas einheitlichere Gebiete schaffen kann durch Umsiedlungen, erstmal friedlich gedacht, das fängt in den 30er Jahren an. Und dann im Kriegsverlauf, wie sich diese Vertreibungen ergeben, nämlich erstmal aus militärischer Notwendigkeit, dann tatsächlich auch aus der Idee, dass man mehr Land will und dann vor allem nach dem Krieg, indem man eben sagt, wir lassen keinen mehr zurück. Nach diesem schrecklichen Krieg wollen wir keine Araber mehr auf unserem Gebiet. Und die Herleitung, wie das Flüchtlingsproblem zustande kommt, das uns nach wie vor so beschäftigt und das auch nach wie vor so tragisch ist, das finde ich wahnsinnig überzeugend.
Beschreibt er diese Entwicklung, diese Entstehung dieser gegenteiligen Narrative ganz sachlich oder bezieht er da selber Stellung, Benny Morris?
Also Benny Morris ist kein Antizionist wie manche der neuen israelischen Historiker, die sehr, sehr, sehr kritisch sind gegenüber Israel. Also er findet Israel ein durchaus gelungenes Projekt. Er ist allerdings selbstkritisch und ich finde in diesem Werk gerade mit all dieser Detailfülle geradezu heroisch, sachlich und nüchtern. Also er beschreibt selbst einzelne Massaker wirklich nochmal ganz differenziert. War es ein Mob oder war es eine Armeeeinheit? Also war es eine offizielle Weisung oder aus der Situation geschuldet, dass hier plötzlich Tote waren und so weiter. Und er versucht wirklich an jeder einzelnen Stelle zu differenzieren. Und das finde ich eine ganz große Qualität. Also Benny Morris ist natürlich auch einer der einflussreichsten dieser neuen Historiker, dieser israelischen. Er hat wahnsinnig viel zu dem Thema schon gearbeitet, er kennt alle Quellen und das merkt man diesem Buch an.
Heroische Sachlichkeit, das merke ich mir, können wir gut gebrauchen. Catherine Newmark empfiehlt uns dieses Buch, das heißt 1948, der erste arabisch-israelische Krieg. Aus dem Englischen übersetzt haben es Johannes Bruns und Peter Kartmann, herausgegeben von der Gesellschaft für kritische Bildung im Verlag Hendrich und Hendrich. Und der Autor dieses Buches, ich sage nochmal seinen Namen, ist der Historiker Benny Morris.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir haben uns gerade schon rückwärts durch die Zeit bewegt und machen jetzt noch einen letzten Zeitsprung. 100 Jahre in die Vergangenheit, so ganz grob gesagt. Nach Berlin, genauer gesagt ins Villenviertel Grunewald und zu dem Philosophen Walter Benjamin. Der hat da ja gelebt, bevor er vor den Nationalsozialisten geflohen ist. Über Benjamin sind ja viele Bücher erschienen, aber über sein Leben in Berlin, jetzt mal abgesehen von der Kindheit, ist trotzdem ziemlich wenig bekannt. Und einer der Gründe dafür könnte sein, dass das letzte Wohnhaus der Familie in Grunewald eben, dass das Mitte der 30er Jahre verkauft worden ist und im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört worden ist. Und es muss ein eigenartiges Haus gewesen sein. Die Familie, die hat das nämlich als eine burgartige Villa bezeichnet. Jedenfalls, diese Lücke, die will jetzt geschlossen werden von dem Benjamin-Biografen Momme Brodersen mit seinem Buch Verschüttete Erinnerung, wo die Benjamins zu Hause waren. Und Elke Steensog hier aus der Lesart-Redaktion, die hat sich das Buch angesehen. Hallo.
Ja, hallo.
Was ist denn das für ein Buchprojekt?
Ja, das ist eine Hauschronik. Hier steht ein Haus im Zentrum der Geschichte, die Grunewald-Villa, die ja fast ein Vierteljahrhundert das Zuhause der Familie Benjamin war. Und Brodersen nähert sich seinem Gegenstand auch ganz eigenwillig, ganz intuitiv, wenn Mauern sprechen könnten. So beginnt er so sein langsames Vortasten und gibt zugleich so einen kleinen Abriss, zeitlichen Abriss. Er erzählt darüber, was wir erfahren würden, über den Bildhauer Magnusson würde die Villa erzählen, der 1899 diese Villa erbauen ließ. Dann von dem Vater Walter Benjamins, von Emil Benjamin, der die Villa übernommen hat, aber auch von all diesen historischen Umbrüchen würden die Mauern erzählen. Von der Arisierung der Villa durch die Nationalsozialisten, ja, und von ihrer fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Das ist interessant, wie das Brodersen macht. Er bringt also eigentlich stumme Zeugen zum Reden, als ob er sein Ohr so ganz dicht ans Mauerwerk gehalten hätte, obwohl es das ja längst nicht mehr gibt. Also eigenwillig, aber das macht dieses kleine Buch auch besonders.
Ja, aber tatsächlich, das frage ich mich ja. 1943 ist das Haus fast völlig zerstört worden. Die Mauern stehen ja nicht mehr. Auf was bezieht er sich denn dann?
Ja, auf eine absolut akribische Recherche. Er hat ja nichts. Das Haus steht nicht mehr da. Ich war vor kurzem mal in der Delbrückstraße. Da steht jetzt ein fast schmuckloser Neubau. Aber auf dem Nachbargrundstück, da steht eine ähnliche Villa mit ähnlichem Stil, vom ähnlichen Architekten erbaut, so wie Brodersen herausgefunden hat. Und genauso geht er vor. Er schaut zur Seite, achtet auf so die kleinsten Details und legt so verschüttete Hausspuren, Lebensspuren frei. Und man muss ja wissen, also Benjamin hat sich ja nun wirklich ausführlich in seinen berühmten Schriften Berliner Kindheit um 1900 und Berliner Chronik über sein Aufwachsen in Charlottenburg ausgeschrieben, kann man sagen. Aber die späteren Jahre in Grunewald, in dieser Villa, darüber hat er sich mehr oder weniger ausgeschrieben.
Die fehlen, ja.
Ja. Und deswegen ist es umso erstaunlicher, was Brodersen hier zusammengetragen hat. Also vom Geheimen Staatsarchiv bis hin zu Lokalblättern aus der Zeit hat er wirklich alles durchforstet und hat allerlei herausgefunden. Auch Kurioses, dass hier in dieser Villa schon 1902 Kaiser Wilhelm II. Den Bildhauer Magnusson in seinem Atelier besuchte. Kaiser Wilhelm war in dem Haus. Dann, dass die Benjamins ihre Villa, warum bitteschön, als burgartige Villa tauften. Und wenn man dieses Bild aufnehmen will, dann beschreibt Brodersen ja eigentlich hier im Haus auch Walter Benjamin auf eine Art eingeschlossen. Denn als er 1920 mit Frau und Kind nach seiner Promotion in Bern wieder nach Berlin-Grunewald zurückkehrt, dann ist er eigentlich als fast 30-Jähriger immer noch auf die Almosen, auf die Alimente seines Vaters angewiesen. Das gibt Streit, das führt zu großen, hochfahrenden Briefen, Auseinandersetzungen. Und hier kommt der große Denker Benjamin wirklich nicht gut weg. Aber all das, all diese Details ergänzen natürlich auch die Benjamin-Biografie.
Jetzt verstehe ich auch so ein bisschen, warum er das selber weggelassen hat in seinem eigenen Werk. Schafft es denn jetzt dann umgedreht Brodersen, diese fehlenden Jahre mit Benjamins Werk zu verknüpfen?
Ja, und ich finde, wenn er das macht, dann lesen sich seine Auszüge besonders lebendig. Also wenn er sich auf autobiografische Berlin-Schriften von Benjamin bezieht. Natürlich findet er da was, wo die Grunewald-Villa beschrieben wird. Aber ich fand besonders interessant, welche Vergleiche und Bezüge er hier zu der Autographensammlung des Vaters gefunden hat. Also die alten Handschriften von so Geistesgrößen wie Lichtenberg oder Pestalozzi, wie die sich als relevant erweisen für eine spätere Briefanfrage Anthologie Deutsche Menschen. Das fand ich hochinteressant zu lesen. Er konnte herausfinden, Brodersen, dass also diese Durchsicht dieser väterlichen Autographen vielleicht diese Spur zu diesem Epochenporträt von Benjamin aus der Goethezeit vielleicht gelegen haben könnte. Fand ich hochinteressant.
Die Familie Benjamin und eben auch diese diese Grunewald-Villa, die gerät dann ja Anfang des 20. Jahrhunderts auch so in diesen Sog, in den Strudel des gesellschaftlichen Umbruchs. Die Nationalsozialisten wurden stärker. Erzählt Brodersen also eigentlich mit dieser Hausgeschichte eine deutsche Geschichte?
Ja, also das ist diese Hauschronik erzählt ganz konkret deutsche Geschichte. Dazu gehört das Attentat auf Reichsminister Walter Rathenau auf der naheliegenden Königsallee 1922. Diese Detonation muss man bis in die Delbrückstraße gehört haben. Das hat nicht nur den Grunewald erschüttert, das hat Weltgeschichte geschrieben. Beklemmt lesen sich auch diese Passagen, wenn er die 1930er Jahre beschreibt und wie in Grunewald überall Nazi-Funktionäre einzogen, also jüdische Eigentümer vertrieben wurden, zum Verkauf gezwungen wurden. Auch die spätere Eigentümer, die geschiedene Ehefrau von Walter Benjamin, Dora Sophie Kellner heißt sie, die musste 1936 die Villa für einen Spottpreis verkaufen. All das erwähnt ja auch die Grunewald-Rampe, lässt ja nicht aus. Mhm. Was viele hier wissen in Berlin, dass von Berlin-Grunewald mit 1941 die Nazis hier mit ihrer systematischen Deportation der Berliner Jüdinnen und Juden begonnen haben, von dem Bahnhof aus. Und Walter Benjamin, ja, als Jude, Intellektueller und Kommunist, war schon von den Nationalsozialisten verfolgt. Er musste wenige Wochen nach dem Reichstagsbrand fliehen und emigrierte dann über Ibiza nach Paris 1933. Also all diese Geschichten in diesen Wirren und Verheerungen des 20. Jahrhunderts verwebt Brodersohn hier in seine Grunewald-Chronik und lässt, ja, deutsche Geschichte ganz konkret werden.
Elke Schlinsuk über das Buch Verschüttete Erinnerung, wo die Benjamins zu Hause waren, von Momme Brodersohn. Erschienen ist das Buch im Transit Verlag und es kostet 24 Euro. Damit endet die Lesart für heute mit Sachbüchern über Antisemitismus und den Kampf dagegen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis bald wieder.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Für Android und iOS.